Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Als ich 2015 hier angestellt wurde, war ich schon seit 10 Jahren mit meiner Frau hier in dieser Gemeinde. Und es war eine skurrile Situation, weil ich habe vorher schon gepredigt, ich habe vorher einen Lobpreis geleitet, vorher Alpha-Kurs gemacht und so alles Mögliche. Und jetzt habe ich das alles bloß ein bisschen mehr gemacht. Und ich habe mich manchmal dabei ertappt, dass ich, oder andersrum, ich war einfach der Frank, wie schon seit 10 Jahren, Gemeindemitglied. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis das bei mir angekommen ist, dass die Leute, die jetzt neu zur Gemeinde kommen, mich ja als Pastor ansehen. Also als ich vorhin rumgeguckt habe, wie viele Meldungen da waren, dachte ich, okay, es sind gar nicht so viele, die damals noch auf der Großenhainer mit dabei waren. Und ich habe irgendwann dann gedacht, hoffentlich kommt nicht der Moment, wo ich mich einfach nur noch als Pastor hier sehe. Ich bin sehr dankbar und ich bin wirklich froh darüber, dass ich bis heute manchmal noch vergesse, dass ich hier Pastor bin. Ich bin einfach Mitglied dieser Gemeinde. Und es ist meine Gemeinde, ihr seid meine Geschwister. Und ich liebe es, hier zu sein. Und manchmal stürme ich hier singend, trällernd durchs Haus und denke ich danach, oh, was denken jetzt die Leute? Naja, aber so war ich schon vor 20 Jahren. Nicht in dem Haus, das war noch drüben bei Mietsch und so, aber. Und das wünsche ich dir, dass du einfach Teil dieser Gemeinde sein kannst, von Gottes Familie. Unabhängig davon, was du für einen Beruf hast oder was Leute in dir sehen. In mir seht ihr halt, Pastor ist ja richtig, ist meine Aufgabe und so, aber ich bin einfach Mitglied dieser Gemeinde, ein Kind Gottes. Und das freut mich. Und ich will nie einfach nur Pastor hier sein. Ich lese euch heute einen Abschnitt aus der Bibel vor. Wir sind ja gerade in der Predigtreihe in Sacharja, Kapitel 6. Worte von Gott, die er dem Sacharja 521 vor Christus gegeben hat. Und wenn ich das gleich vorlese, ich verstehe jeden, der danach sagt, ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe nichts. Und du brauchst heute vermutlich auch ein bisschen Geduld, bis es Sinn ergibt. Am Ende hoffe ich, dass du siehst, dass es was mit deinem Alltag zu tun hat. Vielleicht mehr, als dir lieb ist. Ob es gelingt, sehen wir am Ende. Ich lese euch vor aus Sacharja 6, Vers 1 bis 8. Es ist die 8. Vision, die Gott dem Sacharja gezeigt hat und der Sacharja erzählt. Ich schaute wieder nach oben und sah 4 Streitwagen, die zwischen 2 Bergen hervorkamen. Die Berge waren aus Bronze. Der 1. Wagen wurde von roten Pferden gezogen, der 2. von schwarzen, der 3. von weißen Pferden und der 4. von gescheckten. Es waren alles kräftige Pferde. Was bedeuten diese Wagen, mein Herr? Fragte ich den Engel, der mit mir redete. Er antwortete, dies sind die 4 Geister des Himmels oder auch die 4 Winde des Himmels. Das Wort bedeutet das Gleiche. Sie kommen vom Herrn der Erde, vor dem sie gestanden haben. Die schwarzen Pferde ziehen nach Norden, die weißen ziehen ihnen hinterher oder nach Westen, das ist nicht eindeutig die Übersetzung. Die gescheckten ziehen nach Süden. Die kräftigen Pferde kamen heraus und waren begierig, über die Erde zu jagen. Der Herr befahl, geht und zieht über die Erde, und sie durchzogen die Erde. Dann rief der Herr mich zu sich und sprach, die Pferde, die nach Norden gehen, verschaffen meinem Geist Ruhe im Land des Nordens. Also nochmal, ich verstehe jeden, der an dieser Stelle aussteigt und sagt, meine Güte, wo bin ich denn hier? Bleib trotzdem dran, ich erkläre kurz die Bedeutung der Bilder und werde dann praktisch. Als erstes wird deutlich, dass Gott eingreift, indem er angreift. Das meinen die Streitwagen, das waren zur damaligen Zeit die Panzer. Also was Panzer heute bei uns sind. Und dazu kommen die Farben von diesen Pferden. Im letzten Abschnitt der Bibel, der Offenbarung, wo Johannes, einer der Jünger von Jesus, diesen Blick in den Himmel sehen konnte oder in das, was dieser Welt alles noch bevorsteht. Auch an das, wo Gott diese Weltzeit beendet. da sieht der Johannes wieder vier Pferde. Selbe Farbe und dort wird erklärt, was diese Farben bedeuten. Die roten Pferde stehen für Krieg, die schwarzen Pferde stehen für Hunger, das weiße Pferd steht für den Sieg. Und Johannes sah jetzt kein geschecktes Pferd, sondern er sah ein fahles Pferd und dort steht dieses fahle Pferd für Seuchen, die diese Welt treffen. Krieg, Hunger und Seuchen ist jetzt aber da nichts, was dir zeigt, dass Gott sich von dieser Welt zurückgezogen hat, dass Gott diese Welt sich selbst überlassen hat, dem Elend überlassen hat, sondern im Gegenteil, es ist ein Zeichen dafür, dass Gott sich einmischt und dass Gott diese Dinge nutzt, um den Verlauf dieser Welt zu lenken, zu dem Ziel, das er schon jeher mit dieser Welt hat, mit dem guten Ziel. Und er bringt alles ans Ziel. Also die Streitwagen, die heutigen Panzer wären das, und diese verschiedenen Farben der Pferde, das, was Gott alles nutzt, um diese Welt dorthin zu bringen, wo er sagt, dort soll es sein. Und Gott sagt, wann das losgeht und wo es lang geht. Der Engel erklärt Zacharja, dass diese vier Streitwagen die Geister oder die Winde des Himmels sind und sie kommen von Gott, vom Herrn der ganzen Erde. Sie standen vor Gott und sie bewegen sich erst dann, wenn Gott sagt, jetzt geht's los. Und dazu kommt noch, dass die Wagen zwischen zwei Bergen aus Bronze rauskommen. Bild dafür, dass die nicht einfach fahren können, wo sie wollen, sondern Gott sagt, dort geht's lang, dort durch. Und Bronze, in manchen Bibelübersetzungen steht Erz, ist in der Bibel ein Symbol für Gottes unbeugsame Gerechtigkeit. Dass es am Ende niemanden geben wird, der mal vor Gott steht und sagt, aber das war ungerecht von dir. Wir kriegen so manches heute nicht zusammen. Wir kriegen so manches nicht verstanden als gerecht. Aber es wird am Ende niemanden geben, der auch nur eine Situation aufzeigen kann und sagen kann, das war aber ungerecht von dir, Gott. Weil wir dann sehen werden, es war alles gerecht und gut. Und interessanterweise beschreibt Johannes, als er dann auch diesen Blick in diese Ende der Zeit oder zu Jesus kriegt, der sieht Jesus und beschreibt Jesus mit folgenden Worten, seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz. So, Ende der Bilderklärung, kurzes Fazit. Gott greift ein, Gott greift an, aber nicht einfach zu vernichten, sondern um am Ende seine Gerechtigkeit sichtbar zu machen. Um diese Welt zu reinigen, um alle Mächte, die sich ihm widersetzen, dafür steht dieses Land im Norden, für alle Gottlosigkeit, alles, was gegen Gott kämpft, um dort Ruhe reinzubringen. Gott hat die volle Kontrolle darüber. Und es geschieht alles zu der Zeit, wo er sagt, jetzt geht's los, und es ist auch alles zu Ende, wenn er sagt, jetzt. Wenn du schon eine Weile Christ bist, denkst du jetzt vermutlich, alles klar, das kenne ich und das glaube ich. Jesus hat alles unter Kontrolle. Ich glaube, dass Jesus über diese Welt herrscht. Ja, manche sind so ein bisschen verrückt. Wie wird das jetzt mit Russland und Ukraine und die Amis und der Deal? Und wir haben 80 Jahre Frieden eigentlich hinter uns und hoffentlich werden es nochmal 80 und noch mehr. Aber es ist alles so ein bisschen vage. Und wie geht das wirtschaftlich? Ja, es gibt so viele Sachen, aber du sagst, ja, ich glaube, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Jesus herrscht. Ihm läuft nichts aus dem Ruder. Und am Ende wird er sogar über alles Böse dann siegen, es überwinden und es wird alles gut. Das kenne ich und das glaube ich. Wenn du das sagst, möchte ich genau an dieser Stelle in den nächsten Minuten ein bisschen tiefer bohren. Nicht bei dem Thema, dass Jesus nichts aus dem Ruder läuft. Das Thema, dass Jesus herrscht. Es ist leicht, Gott zu feiern, wenn die Dinge gut laufen. Aber Herausforderungen, Prüfungen, ausweglose Situationen, Ängste und Frustrationen reduzieren uns auf unser wahres Glaubensniveau. Sie zeigen das Niveau unseres Vertrauens, dass Gott tatsächlich herrscht. Und ich lese euch dazu ein paar Zeilen aus dem Jakobusbrief vor. Auch ein Teil der Bibel im Neuen Testament. Da sagt der Jakobus zu den Christen Folgendes. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Denk kurz mit mir drüber nach, was der Jakobus hier sagt. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmacht. Klingt das vernünftig in deinen Ohren? Klingt das vernünftig in Problemsituationen, in Unmöglichkeiten, in Ausweglosigkeiten, bei beängstigenden Diagnosen? Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Wenn das in einer Situation, in der du bist, nicht vernünftig klingt, hat es einen Grund. Dann haben wir aufgehört, dem Bibelwort zu glauben, das sagt, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten zusammenwirkt. Das steht im Römerbrief, 8. Kapitel. Das ist kein Satz, den ich irgendwie leichtfertig jemandem sage. Als mein Vater die Diagnose bekam, dass er an einem Tumor jetzt sterben wird, er lebt übrigens heute noch, 20 Jahre her. Aber als er damals die Diagnose bekommen hat, hat niemand ihm diesen Satz gesagt: Reinhard, muss jetzt stark sein, es wird schon alles gut. Römer 8, Vers 28, ne? Es wird alles zum Guten. Hat ihm niemand gesagt, aber es hat mich bewegt und es hängt mir bis heute tief im Herzen, dass Jesus meinen Vater an diesen Punkt gebracht hat, dass er mir das gesagt hat. Mir, der ich Angst hatte, meinen Vater zu verlieren. Sagt Frank, Jesus verspricht uns, dass er alles zum Guten zusammenbringt. Und er hat ihn an dieses Vertrauen geführt. Schau, wenn ich tatsächlich mit einem bleibenden Glauben lebe, dass diese Wahrheit nicht verfälscht werden kann, dass sie nicht von dämonischen Mächten oder von keinem Umstand, selbst nicht von meiner Starkköpfigkeit manchmal abgeändert werden kann. Wenn ich diesen Satz aus der Bibel vertraue, dann kann ich mich freuen, selbst wenn ich in Lebensumstände komme, die mich hart auf die Probe stellen. Und ich weiß, welche Frage du vielleicht jetzt im Kopf hast. Du sagst, aber wenn ich mich selber dort rein manövriert habe, weil ich eben nicht auf Gott gehört habe. Okay, das ist was anderes, da kann Gott nichts machen. Selber schuld, Pech gehabt. Nee, natürlich nicht. Gott setzt immer wieder mit uns dort an, wo unser Herz für ihn aufgeht. Und da könnte vielleicht jeder jetzt Zerbrüche aus dem Leben aufzählen, falsche Abbiegungen, Probleme, die er sich eingehandelt hat. Oder vielleicht auch Dinge, wo du drinstehst und nicht weißt, ist das richtig, was ich gerade mache? Ist es der richtige Weg? Was ist, wenn es doch falsch war und ich dann bedeppert dastehe am Ende? Also einerseits könnte Gott jederzeit auch jetzt dir sagen, dass es falsch ist oder richtig ist. Und andererseits sagt Gottes Wort, dass er alles dazu gebrauchen wird, um das zum Guten zusammenzuwirken. Jemand erzählte mir von einer schweren Diagnose, die er bekommen hat, und er fragte mich, was ich dazu sage. Mir fiel nichts Besseres ein als: Gott ist heute nicht anders als gestern, als du die Diagnose noch nicht wusstest. Gott war gestern vertrauenswürdig und er ist es heute immer noch. Und er wird es immer noch immer sein. Vielleicht denkst du jetzt, naja, Frank, das ist ja nicht sehr empathisch von dir. Also ich habe auch noch ein paar andere Sachen gesagt, die vielleicht empathischer waren. Aber das ist unser Trost, das ist unsere Hoffnung und unser Grund zur Freude. Gott ist vertrauenswürdig. Und was er uns zusagt, das ist wahr. Stell dir vor, Jesus steht jetzt vor dir, Angesicht zu Angesicht. Du und Jesus, Auge in Auge. Und er sagt, das ist mein Versprechen an dich. Ich werde jede Situation, der du dich jemals gegenüber siehst, zu meiner Herrlichkeit und zu deiner Stärke nutzen. Ist das Grund zur Freude? Unser Problem ist, dass wir, naja, verständlicherweise, oft nur im Rahmen unserer 70, 80 Jahre denken. Und alles, was sich in diesen Jahren nicht zum Guten wendet, ist schlecht in unseren Augen. Wenn Unrecht, das du erleiden musstest, nicht wiederhergestellt wird, oder wenn du keine Gerechtigkeit erfährst, oder wenn jemand nicht geheilt wird und aus unserer Sicht zu früh stirbt, dann hören wir auf zu vertrauen, dass Gott für die, die ihn lieben und die zu ihm gehören, alles zum Guten zusammenwirken lässt. Und dann klingt das unvernünftig und eher wie Spott, wenn die Bibel sagt, seht das als einen besonderen Grund zur Freude, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Stell dir vor, ein Millionär ist heute hier unter uns. Ein sehr netter Mann oder sehr nette Frau, je nachdem. Jesus-Nachfolger, Christ. Und er spricht dich heute nach dem Gottesdienst an, also circa in 45 Minuten oder einer halben Stunde. Und er bittet dich, am kommenden Freitag in sein Büro zu kommen und sagt, komm am Freitag in mein Büro. Ich habe heute im Gottesdienst von Jesus Christus den Eindruck und den Auftrag bekommen, dir 100.000 Euro zu geben. Wie viele von euch würden bis Freitag warten, bis sie sich freuen? Ich glaube nicht. Wir würden sofort anfangen zu grinsen. Wenn du dich zusammenreißt, wirst du nicht anfangen zu tanzen. Ich weiß nicht, ob ich mich zusammenreißen könnte. Du wirst den ganzen Tag heute an nichts anderes mehr denken. Heute Nacht wirst du wahrscheinlich vor Aufregung schlecht schlafen. Und du wirst dich freuen bis Freitag. Und wenn du die 100.000 Euro dann in der Hand hältst, wirst du dich noch mehr freuen. Es kann aber auch sein, dass jetzt du nicht gelächelt hast, weil du innerlich dachtest, ich freue mich erst, wenn ich die Knete in der Hand habe. Dann hast du ein Problem mit Misstrauen. Menschen gegenüber ist okay, weil manche Menschen sagen viel, ich weiß. Aber wenn du es auf Gott beziehst, diese Freude keinen Raum hat, wegen Misstrauen, dann will Jesus mit dir eine Runde laufen. Der Punkt ist, dass die Verheißung mir die Erlaubnis gibt, die Freude einer erfüllten Verheißung zu genießen, bevor sie eintritt. Herausforderungen und Prüfungen und ausweglose Situationen, Angst und Frustration, die reduzieren uns auf unser wahres Glaubensniveau. Sie machen sichtbar, ob wir diesen Zusagen Gottes glauben. Und ich meine damit nicht, dass du dann immer grinsend rumläufst, obwohl du Schmerzen hast und es dir schlecht geht. Diese Freude, von der es hier geht, ist, glaube ich, etwas, was du tief in deinem Herzen trägst, die auch manchmal äußerlich sichtbar ist, aber die so ein tiefes Dennoch ist. Da darf auch mal eine Träne sein, da darf auch mal Verzweiflung sein. Aber es kehrt immer wieder diese Freude ein, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und wisst ihr, Gott spricht diese Dinge in unserem Leben nicht an, um uns zu beschämen oder um uns zu bestrafen oder uns lächerlich zu machen. Er deckt so eine Dinge auf, wo wir von Misstrauen geprägt sind, um unser Vertrauen zu vertiefen Und hier kommt Jakobus zu uns mit seiner Einsicht. Wenn ich tatsächlich Gott vertraue, dass in meinem Leben alle Dinge zum Guten zusammenwirken, dann kann ich mir jede Prüfung ansehen, mit der ich konfrontiert bin. Und die einzige logische Reaktion darauf ist Freude. Ich sehe im Glauben, im Geist schon, wie Gottes Zusage dieses Problem überwältigt und gefangen nimmt und beseitigt. Ich weiß noch nicht wann, ich weiß noch nicht wie. Ich weiß nicht mal, ob es zu meinen Lebzeiten geschehen wird. Aber ich habe dieses tiefe Vertrauen, es wird geschehen. Die Leute, die die Prophezeiung von Sacharja damals gehört haben, haben den größten Teil dieser prophetischen Worte nicht miterlebt, also die Erfüllung nicht miterlebt. Ein paar Worte davon haben sich 3 Jahre später ereignet, also ungefähr 518 rum. Ein anderer Teil dieser prophetischen Worte, die der Sacharja gesprochen hat, hat sich 550 Jahre später ereignet, nämlich als Judas Jesus verraten hat, als Jesus auf dem Esel in Jerusalem eingeritten ist und dass Jesus gekreuzigt wurde. Und einige von diesen Worten, da steht die Erfüllung immer noch aus, weil sie sich auf das Ende der Zeit beziehen. Aber es war damals schon richtig, sich darüber zu freuen, dass Gott es verheißen hat. Es war damals schon richtig, sich zu freuen. Ich weiß, dass manche von euch zurzeit von mehr Unmöglichkeiten konfrontiert sind als je zuvor. Und sie sind nicht lösbar für euch. Aber ganz offensichtlich sind sie lösbar für Gott. Denn alle Dinge werden in das Rezept eingearbeitet, bis jeder, der das Gericht probiert, sagt, dass es perfekt ist. Alle Dinge werden in dieses Rezept eingearbeitet, bis jeder, der es kostet, sagt, es ist perfekt. Alle Dinge. Wenn ich darauf vertraue, dass die Bibel wahr ist, wenn ich vertraue, dass Gottes Versprechen seiner Verheißung auch mir als Einzelperson gelten, weil ich sein Kind bin, auch die Verheißung, dass alle Dinge zum Guten mitwirken müssen, weil Gott dafür sorgt, dann liegt es auf der Hand. Ich habe legalen Zugang zu Freude. Ich muss nicht tun, als wenn ich mich freue. Ich muss Freude nicht vortäuschen, sondern ich habe tatsächlich einen legalen Zugang zu Freude. Noch bevor ich Gottes Eingreifen sehe. Wie gesagt, es muss kein Dauergrinsen, aber es ist eine tiefe Freude im Herzen darüber, dass Gott alles gut macht. Und das Maß an Freude, das ich auf meiner Reise dorthin zum Ausdruck bringe, offenbart das Niveau von Herrschaft, das ich tatsächlich erlebe. Es zeigt, wie sehr ich mich tatsächlich von Jesus beherrschen lasse. Das Maß an Freude, das ich auf dem Weg zur Erfüllung seiner Verheißung erlebe, offenbart das Niveau, wie sehr ich mich seiner Herrschaft unterstellt habe. Ob ich tatsächlich darauf vertraue, er herrscht. Es geht ihm nichts aus dem Ruder. Das, was dir auf die Probe stellt, was dich bezwingen will, was dich herausfordert, was dir Angst machen will, das wird am besten durch diese schmale Tür bekämpft, an der steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Geh durch, auch wenn es unlogisch für dich ist. Gott ist für uns oft unlogisch. Er sagt, du musst sterben, damit du lebst. Du wirst erhöht, wenn du dich demütigst. Du empfängst, wenn du gibst. Gott dreht's rum. Und das, was dich bezwingen will, wird am besten durch diese schmale Tür bekämpft, auf der steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Geht durch, auch wenn es für dich unlogisch erscheint. Betrachte dein Problem auf Gottes Weise. addiere gemäß seiner Verheißung. Sieh es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Rechne alles zusammen, zähle es zusammen. Und wenn dein Ergebnis nicht Freude ist, hast du falsch gerechnet. Dann rechne nochmal nach, guck dein Leben nochmal nach, guck nochmal auf Gott, arbeite das, was du siehst, wieder ein, bis das Ergebnis rauskommt und hinter dem ist gleich steht, oh, die einzig logische Reaktion ist Freude. Wenn wir uns Dinge gegenüber sehen, die uns nicht gefallen, um die wir nicht gebetet haben, für die wir uns nicht gemeldet haben, Dinge, die nicht dem entsprechen, was Gott uns versprochen hat. Ich habe gefastet, ich habe dafür gebetet. Ich habe all diese Dinge getan und trotzdem widersprechen die Umstände dem, was Gott sagt. Aber wenn ich durch diese schmale Tür gehe und tatsächlich aufrichtig und voller Freude Gottes Güte und seine Treue in diesem Moment feiern kann, dann wird der Feind entmachtet, der Teufel. Das, was er gegen mich einsetzen wollte, um mein Vertrauen zu Gott zu brechen. Das, was er gegen mich einsetzen wollte, um mein kindliches Vertrauen, meine Freude an Gott zu brechen, entkleidet ihn aus seiner Hand. Es funktioniert nicht mehr, weil ich mich etwas hingegeben habe, nämlich der Herrschaft von Jesus. Das meint nicht, dass alles spürbar gut wird. Es bedeutet aber, dass ich in der Tiefe des Vertrauens zu Gott gegründet bin, in die der Teufel nicht hineinreicht. Jesus über dein Leben herrschen zu lassen, ist die wunderbarste Sache. Du musst dich dieser Herrschaft aber auch hingeben, um dich daran freuen zu können. Misstrauen tötet Freude. Ich komme noch mal kurz zu dem Sacharja und seiner Vision mit den Streitwagen zurück. Was bringen mir solche Texte in der Bibel? Was bringen mir solche Worte über die großen Zusammenhänge der Weltgeschichte? Einfache Antwort. Sie geben mir einen Grund zu vertrauen, dass Gott seine Zusagen für meine kleine Lebensgeschichte nicht zurücknimmt. Er erfüllt seine Verheißung. Der Sacharja und dann später auch der Johannes bekam gezeigt, dass Gott eingreift, dass er angreift und dass er zu seinem Ziel kommt. Und wenn er das im Großen tut, dann auch bei dir und mir im Kleinen. Dann wird er genauso eingreifen und angreifen, damit wirklich alles zum Guten zusammenwirken wird. Darauf vertraue ich. Gott zeigte diese Vision dem Sacharja damals nicht, damit er Angst hat und sich fürchtet, sondern hat es ihm gezeigt, damit er sich freut. Und damit das Volk Israel sich damals schon freute. Auch wenn es noch 500 Jahre dauerte bis Jesus und wir noch manches nicht versehen haben. Das ist die Freude an den Sonnenuntergang, die du am Abend empfindest. Du weißt, morgen früh wird die Sonne aufgehen. Und die wird so aufgehen, dass ich ein Bild davon mache. Aber noch ist Abend. Aber du weißt, der Morgen kommt und ich freue mich drauf. Und das gibt mir die Freiheit, mich auf Gottes Verheißung zu freuen, selbst wenn ich einiges vielleicht sogar nicht mal zu meinen Lebzeiten sehen werde. Aber unser Leben ist mehr als diese Tage hier. Ich bete. Jesus, du bist der ganz andere. Haben wir vorhin gerade gesungen. Und es geht uns manchmal nicht in den Kopf rein. Und nach vielen Jahren dir nachfolgen, denke ich manchmal, ich müsste es ja kapiert haben und fange doch wieder an, es durchzubuchstabieren. Und Jesus, du siehst, wo in uns tiefes Misstrauen dir gegenüber steckt. Wo wir sagen, wir freuen uns erst, wenn wir die Kohle auf der Hand haben. Wir freuen uns erst, wenn ich sehe. Und du lädst uns ein und sagst, du darfst dich aber heute schon freuen. weil ich es gut machen werde. Du siehst, was in unserem Herzen dem entgegensteht, was dem widerspricht. Und Jesus, ich bitte dich, sprich heute lauter. Jesus, wir wollen nicht nur so tun, als vertrauen wir dir die große Weltgeschichte an und es wird schon passen und du machst es gut, sondern wir vertrauen dir unsere Geschichte an. Du machst es passend und es wird gut. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.